und dann denkt sie, ach nee, Quatsch, ich bleibe einfach im Auto sitzen, macht die Knöpfchen runter und schläft ein. Und sie wird erst wieder wach, als jemand an der Türe rüttelt. Das kann ich jetzt gar nicht so dramatisch beschreiben, wie das in dem Film war. Das war ein obdachloser Landstreicher, ein ungepflegter Mensch, der mit aller Gewalt an dieser Tür rüttelt. Und sie versucht, den Wagen zu starten, versucht immer wieder, den Wagen zu starten. Es passiert gar nichts und sie hat furchtbare Angst. Sie hält die Türe fest, sie stemmt sich dagegen mit den Händen, hält sie die Tür fest, hält sich so krampfhaft fest, dass sie Schmerzen hat und schreit vor lauter Panik. Doch dieser Typ gibt nicht auf. Dann geht er von der Türe weg. Sie weiß jetzt nicht, was passiert. Es ist ja alles stockdunkel. Und auf einmal ist er hinten. Am Rückfenster. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Soll sie aussteigen? Soll sie weglaufen? Soll sie ihn abwarten, was er jetzt vorhat? Sie entscheidet sich, erstmal nichts zu tun, vielleicht auch in der Panik, wie gelähmt. Der Typ kommt wieder nach vorne, er hat das Fenster hinten nicht kaputt gekriegt und er bringt einen riesigen Stein und schmeißt diesen Stein in das Seitenfenster. Sie kann nur noch schreien, das Fenster bricht auseinander. Er reicht rein und reißt die Türe auf und reißt sie aus dem Auto raus und schleift sie hinter sich her. Sie versucht aufzustehen, sie versucht wegzurennen, er schmeißt sich auf sie drauf. Und in dem Moment fährt ein Zug über ihr Auto. Vorschnelles Urteil. Fällt keine vorschnellen Urteile. Dieser Mann hat ihr das Leben gerettet. Auch wenn er so schrecklich aussah und man dachte, der hat wirklich nur das Übelste im Sinn, hat er eigentlich nur versucht, diese Frau zu retten vor dem sicheren Tod. Denn sie stand auf Bahngleisen, was sie nicht wusste im Dunkeln. Wäre sie in diesem Auto drin geblieben, wäre sie von dem Zug überrollt worden. Hätte er sich nicht auf sie geworfen, wäre sie aufgestanden und wahrscheinlich vor den Zug gelaufen. Das alles in ganz dramatischen Szenen, die ich euch leider jetzt nicht zeigen kann, aber ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Vorgeschmack gemacht. Vielleicht finde ich den Film noch irgendwann. Ich habe nach Bulgarien geschrieben, aber die konnten mir nicht so schnell antworten. Dann kann man den vielleicht noch mal zeigen. Fällt keine vorschnellen Urteile. Richtet nicht, heißt es in dem Bibeltext, um den es heute geht, in Lutherdeutsch. Richtet nicht. Ich glaube, wir Deutschen sind Weltmeister im Richten. Wir haben immer so einen kleinen Richter im Kopf, so eine Barbara Salesch oder so ein Richter Alexander Holt oder wie die alle heißen. Das sind ja ganz beliebte Fernsehsendungen, die man gerne anschaut, wo man so mitfiebert, ob der Richter jetzt das richtige Urteil fällt. Und wir hätten es natürlich besser gewusst und schon immer gewusst. Die Älteren unter uns kennen vielleicht noch die Fernsehsendung Wie würden Sie entscheiden? Da wurde dann vor dem Urteil das Publikum befragt. Man konnte abstimmen, ob der jetzt schuldig ist oder nicht schuldig ist oder wie viele Jahre der kriegen soll. War noch spannender, fand ich damals. Also wir haben so einen kleinen Richter im Kopf. Und ich weiß nicht, wenn du dich jetzt hier so umschaust und würdest Menschen beurteilen, da würden manche unter deinem Urteil ganz schön zu leiden haben. Oder? Es gibt Menschen, die hast du schon längst verurteilt. Weil sie vielleicht einen anderen Stil haben als du, weil sie anders aussehen, sich anders verhalten, weil sie deinen Erwartungen nicht entsprechen, weil sie vielleicht woanders wohnen als du. Menschen, die anders beten, anders glauben, die du verurteilst. Menschen, die vielleicht nicht so fromm sind wie du, vielleicht das alles noch nicht so gut verstanden haben wie du, noch nicht so toll leben wie du, noch nicht so hingegeben sind wie du. Also eigentlich, ehrlich gesagt, ist man doch der beste Richter selbst. Und jetzt sagt Jesus, du sollst nicht richten. Das gehört sogar in einen Zusammenhang, der, ich würde mal sagen, der deutsche Dreiklang, der Dreiklang eines deutschen Charakters wird in der Bergpredigt von Jesus angegriffen. Schätze sammeln, Sorgen richten. Woraus sonst besteht das Leben eines Deutschen, eines typischen Deutschen? Ich möchte jetzt nicht die Ausländer ausschließen, aber ich möchte mal was zu uns Deutschen sagen, die wir doch in diesen drei Punkten Weltmeister sind. Schätze sammeln, da hat Jesus was gegen gesagt. Sich sorgen um das, was man sowieso nicht selbst bestimmen kann. Und das Richten. Der Dreiklang einer guten deutschen Seele. Ich war gerade in Kanada und habe dort in einer Baptistengemeinde zu alten deutschen Leuten gesprochen, die dorthin ausgewandert sind in 50er Jahren und jetzt als Baptistengemeinde dort leben. Und ein älterer Herr sagte mir am Ende, es wäre so schwer mit den Kanadiern, mit denen könnte man gar nicht reden, die würden immer nur über Sport reden, die Männer. Dann habe ich gesagt, was reden alte Männer bei uns eigentlich? Er hatte so eine Idealvorstellung von Deutschland, worüber man hier alles reden würde. Und ich habe mit jemandem anderen gesprochen und habe ihm das so erzählt. Und dann sagt er, ja, stimmt. Wenn ich an die alten Leute bei uns im Dorf denke, die reden mehr über die anderen Leute als über Sport. Wer wieder was gemacht hat oder in welcher Familie was los ist. Und dann wird dann so geurteilt und gerichtet. Und früher gab es den Richter auf dem Dorfplatz. Heute ist es immer noch so, nur er trägt keine Robe und hat keinen Hammer und verkündet das Urteil nicht im Namen des Volkes, sondern sehr oft im eigenen Namen. Das Gute und das Böse, das haben wir im Griff. Wir wissen, was richtig ist. Wir wissen, was falsch ist. Wir wissen, was andere Menschen falsch machen. Da haben wir den Durchblick. Das sieht man sehr schnell. Da sind wir erfahren. Da sind wir gut drin. Im Urteilen, Beurteilen, Verurteilen. Also alles, was mit Urteil zu tun hat, darin sind wir gut. Manche Leute haben das Urteil gegen Christen schon längst gefällt. Na, die sind langweilig, die sind alle irgendwie gehirngewaschen, die wissen nicht genau, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, also werden sie fromm. Sie haben vielleicht schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht und die deswegen abgestempelt, verurteilt oder haben falsche Informationen bekommen über das Christentum, haben zu wenig Kontakt und haben sich Vorurteile aufgebaut. Ein Urteil, bevor das eigentliche Urteil gefällt werden kann. Auch darin, würde ich mal behaupten, sind wir Weltmeister, aber das würde ich sagen, betrifft alle Menschen auf dieser Welt, dass wir lieber mit Vorurteilen leben, als uns selbst ein Urteil zu machen. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn der Maßstab, den ihr an andere anlegt, das ist genau der Maßstab, der an euch selber angelegt wird. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich könnte die Predigt jetzt hier schon aufhören. Richtet nicht. Geht nach Hause und richtet nicht. Denn der Maßstab, den ihr anlegt, der wird an euch angelegt werden. Aber das können wir nicht abschalten, weil das so in unsere Seele eingegraben ist, das Beurteilen und das Richten. Wie läuft das, wenn wir Menschen kennenlernen? Wir taxieren sie, wir bewerten sie, wir beurteilen sie und wir verurteilen sie. So läuft das normale System, wenn man einen Menschen kennenlernt. Manchmal verurteilen wir sie dazu, unsere Freunde zu werden, was vielleicht für die Menschen auch nicht immer so angenehm ist. Manchmal verurteilen wir sie dazu, dass wir sie einsperren in so eine Box und so sind sie und so habe ich sie kennengelernt und so müssen sie dann auch immer bleiben. Und wir schmeißen den Schlüssel weg und haben unser Urteil schon längst gefällt und haben die Leute schön einsortiert in unser Gedankensystem. Was meint Jesus denn, wir sollen nicht richten? Sollen wir denn einfach blind und naiv jedem vertrauen? Naiv, das Wort leitet sich vom Französischen ab. Das hat mit Geborenwerden zu tun. So wie man geboren ist oder ursprünglich oder angeboren. Das sind so die Worte, die mit dem Wort naiv verbunden werden. Und das stimmt ja auch. Kinder sind ja erst einmal naiv, wenn sie auf die Welt kommen. Die gehen auf jeden Fremden zu. Die würden auch mit jedem ihr Essen teilen. Die würden mit jedem Menschen vielleicht auch erstmal spazieren gehen oder was Tolles spielen. Die haben keine Vorurteile, vielleicht noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Können naiv sich die Welt erforschen und sogar noch dabei Spaß haben. Ein Erwachsener kann sich das nicht erlauben. Ein Erwachsener muss die Naivität ablegen. Der muss aufgeklärt sein, vorsichtig, kritisch, ein guter, kritischer deutscher Geist, Menschen beurteilen. Friedrich von Schiller hat einmal gesagt, naiv muss jedes Genie sein oder es ist keines. Jedes Genie muss sich eigentlich so ein Stück Naivität bewahren. Einen Punkt, an dem man noch kindlich vertrauen kann. Einen Punkt, an dem man sich noch geborgen weiß, ohne diese ganzen Abwehrmechanismen zu haben. Sonst kann man nichts Neues mehr entdecken. Sonst landet man irgendwann in seiner ganz kleinen Ecke, wo die Welt sicher ist und wo ich genau weiß, wie alles läuft. Manche von uns üben das und lernen das, aus dieser Comfortzone, aus diesem bequemen, sicheren Bereich herauszutreten und mal auf Menschen zuzugehen, die wir eigentlich schon innerlich abgestempelt haben. Vielleicht ist für dich heute so ein Abend, wo du sagst, ich muss so manches Urteil vielleicht nochmal überdenken, was ich über Menschen gefällt habe. Vielleicht muss ich nochmal nachschauen, ob die wirklich so sind, wie sie sind. Wir sollen nicht blind vertrauen, blind naiv durch die Welt laufen. Das meint Jesus nicht, wenn er sagt, richtet nicht. Denn ein paar Verse später heißt es, wir sollen sehr gut unterscheiden, wem wir uns zuwenden und wem wir das Evangelium anvertrauen. Denn es heißt, werft, was heilig ist, nicht vor die Hunde. Sie werden euch angreifen und in Stücke reißen. Und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Sie werden die Perlen nur zertreten. Also auf der einen Seite sollen wir Menschen nicht richten, auf der anderen Seite gibt es plötzlich Hunde und Säue. Schon merkwürdig. Also sollen wir doch gucken, mit wem wir es zu tun haben. Diese Spannung, die in diesem Text steht, die kann ich euch leider nicht auflösen heute Abend. Da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Die bleibt einfach bestehen. Auf der einen Seite sollen wir mit unserem Verstand genau hinschauen, auf der anderen Seite sollen wir Menschen nicht verurteilen. Denn das, was wir über andere aussprechen, das Maß wird an uns selber angelegt. Drei Punkte, warum wir nicht richten sollen. Richten kann vernichten. Richten kann vernichten, mein erster Punkt. Wir sitzen alle im selben Boot. Jeder von uns hat seine Macken, seine Schwierigkeiten, seine Schattenseiten, seine Sünde, seine Schuld, seine Dinge, die er vor anderen versteckt. Und je näher man an einen Menschen herankommt, desto mehr kann man davon entdecken. Genug Gründe, jemanden zu richten, findet man auf jeden Fall, wenn man das möchte. Manchmal gelingt es uns, Menschen zu lieben, und dann fällt das Urteil etwas milder aus. Dann richten wir vielleicht nicht so schnell, obwohl wir immer noch genug zu meckern haben an anderen. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sitzen wir Menschen alle im selben Boot. Was unsere Beziehung zu Gott angeht, ist keiner näher dran oder weiter weg. Sondern wir können nicht über Menschen richten und sagen, naja, das ist jetzt ein guter Christ und das ist ein schlechter Christ. Der eine geht immer in Gottesdienst und der andere nicht. Oder der eine kann toll beten und der andere kriegt den Mund nicht auf. Wir sollen nicht einander richten. Denn wir sitzen im selben Boot. Und wenn ich von diesem Boot spreche, dann spreche ich jetzt nicht von einem Traumschiff oder so, sondern ich spreche von den Flüchtlingsbooten, die manchmal in Italien an die Küsten angeschwemmt werden. Wo Menschen drin sitzen, die ums nackte Überleben kämpfen. Stellt euch vor, die würden auf dem Boot anfangen, einander zu richten und zu überlegen, wer es jetzt wirklich verdient hat, gerettet zu werden und wer jetzt besser ist und wer jetzt schlechter ist und wer die schlimmere Geschichte hatte und wer das Bessere losgezogen hat und wer mehr gezahlt hat für die arrangierte Flucht. Es würde keinen Sinn machen, sie müssten alle gerettet werden. Keiner könnte aus eigener Kraft, aus eigenen Stücken an Land kommen und ein neues Leben beginnen. Sie sitzen alle im gleichen Boot. Keiner ist besser dran als der andere. So geht es uns, ob wir das wissen oder nicht. Wir alle müssen von Gott gerettet werden. Wir können nicht zu Gott kommen, sondern Gott kommt zu uns. Die Rettung kommt auf uns zu. Kein Mensch kann mit seiner Selbstgerechtigkeit vor Gott bestehen. Denn Gott kennt uns zu gut. Ihm können wir nichts vormachen. Und deshalb ist es auch nicht unsere Aufgabe, einander zu bewerten und zu richten, sondern wir sitzen im selben Boot. Den Maßstab, den ich an andere anlege, der wird auch an mich angelegt. Wie schnell kommen wir dahin, dass wir mit zweierlei Maß messen, was uns selbst betrifft und was andere betrifft? Und manchmal sind wir in unserem Urteil besonders da scharf, wo wir selber unsere eigenen Macken haben. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Man richtet sich ja oft über die Sachen auf beim anderen, die man selber auch als Problem hat oder wo man selber mit sich kämpft oder wo man selber merkt, oh oh, ich denke immer, der redet so viel und in Wirklichkeit bin ich nur sauer, dass ich nicht so viel reden kann. Ein kleines Beispiel. Ich erinnere mich an eine Situation, ein Missionswerk bekam Spenden von Menschen, die dieses Werk unterstützt haben. Und eines Tages kam einer der Spender zu Besuch und es gab gerade was zu essen. Es war in einem Freizeitheim außerhalb von Marburg, weit weg. Und die Gäste, die kamen und eigentlich dieses Werk unterstützen, sahen dann, dass die Hauseltern Butterbrote schmierten, also Butter aufs Brot taten. Und die sagten dann, was? Ihr esst Butter? Wir spenden für euch und ihr schmiert euch Butter aufs Brot? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin sicher, dass sie sich zu Hause auch Butter aufs Brot getan haben, aber dass ein Missionswerk, wo die Leute von Spenden leben, reine Butter isst, also die können da wirklich mit Margarine auskommen. Die Konsequenz war, sie wollten nicht mehr spenden. Zweierlei Maß, würde ich mal sagen. Oder jetzt in Kanada war ich in einem Jugendcamp. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon Jugendcamps gesehen, aber sowas noch nicht. Das war ein Camp für reiche Kinder. Da hätten wir in Deutschland schon ein Problem. Wieso sortiert man reich und arm auseinander? Also das war nur für die Allerreichsten. Da kostete eine Woche Teilnahme $1,000 pro Kind. Es waren etwa 1,000 Kinder in diesem Camp und ich fing schon an zu rechnen, was die wohl für Gehälter kriegen und wie viel Geld die da umsetzen. Und fing auch schon an zu richten, als ich dann hörte, dass in diesem Camp eine Halfpipe ist, nicht nur eine, Motorboat, Speedboat, Segelboot, alles, was man sich vorstellen kann an Freizeitmöglichkeiten, Wellnessbereich für die Kids. Und ich dachte, was für eine Verschwendung für Kinder und Jugendliche. Jedes Jahr werden alle Boote neu gekauft. Jedes Jahr werden alle Geräte ausgetauscht und es kommt immer das Neueste in dieses Camp. Und ich fing schon an zu richten. Und dachte, also, wenn die so viel Geld haben, dann könnten sie uns ja mal was geben. Wieso wird so viel Geld verschwendet für so verwöhnte Gören? Und mein Urteil war schon fertig. Und dann lernte ich den Leiter von dem Camp kennen. Und er erzählte mir seine Vision für dieses Camp. Und er sagte, was wir eigentlich wollen, und das hatten die Stifter, eine Stiftung ist das, die dieses Camp betreibt, die hatten sich das so überlegt, die haben gesagt, wir wollen wirklich diese oberste Schicht unserer Gesellschaft erreichen, denn die gibt es. Und die würden nicht in so ein abgewracktes Camp kommen, wo die Boote schon Löcher haben und man nur noch mit Beten und Zittern überhaupt einsteigen kann und wo das Angebot nicht so toll ist und wo das Essen vielleicht nicht so gut ist. Wir wollen, und das ist, war ihr Ziel, wir wollen die nächste Führungsebene unseres Landes mit dem Evangelium bekannt machen. Wir wollen ihnen sagen, dass Gott sie liebt und dass Gott was mit ihnen vorhat. Und wenn sie später mal Rechtsanwälte sind oder in der Regierung arbeiten oder große Geschäfte übernehmen von den Eltern, dass sie wissen, was christliche Wertstäbe sind, Maßstäbe sind, wie man als Christ in einer Gesellschaft soziales Klima verbreiten kann und erhalten kann. Und dann musste ich mit meinem Urteil schon schnell wieder rückwärts rudern, in meinem alten Urteilsboot. Denn ich merkte, das war wieder mal ein Vorurteil. Dann habe ich überlegt, könnte so ein Camp in Deutschland überhaupt gegründet werden? Ich glaube nicht. Würden alle sofort auf die Barrikaden gehen, die Christen, und sagen, wie kann man so viel Geld verschwenden? Wir sitzen alle im selben Boot. Wenn wir über andere urteilen, müssen wir damit rechnen, dass andere auch uns beurteilen. Und ich glaube, das macht den Stress in unserer Gesellschaft aus, dass wir uns ständig beobachtet und ständig bewertet fühlen. Deswegen haben wir auch so wenig Spaß, weil wir immer gucken müssen, wie kommt das bei den anderen an, was ich jetzt mache. Das wird beurteilt, das wird registriert, das wird vermerkt in meinen Akten. Habe ich dann noch gute Karten oder habe ich keine guten Karten mehr bei den Leuten? Merken die sich das? Innerlich läuft so ein Sündenregister mit und wir verurteilen uns gegenseitig. Mein zweiter Punkt, wir sind befangene Richter. Befangene Richter. Und in so einem Fall wird das Gericht abgesetzt und es wird ein neuer Richter berufen. Wir sind befangen durch unsere eigene Schuld. Unsere eigene Schuld verdunkelt unseren Blick. Wir haben keinen Durchblick. Wir können nicht klar sehen, was die Situation ist. Jesus spricht hier von einem Balken, den wir im Auge haben. Das ist ja kein angenehmer Gedanke. Da vorne sind ein paar Bretter, ist noch nicht mal ein richtiger Balken dabei, aber da seht ihr mal, wie so ein Balken aussieht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen Balken im Auge, dann müsste man ja schon fast sagen, vor dem Auge, dass man überhaupt nichts mehr sehen kann. Und dann versucht man, anderen Menschen klarzumachen, was sie falsch machen, was in ihrem Leben nicht stimmt. Das ist höchst gefährlich, was wir da machen. Befangene Richter muss man absetzen. Befangene Richter können keine gerechten Urteile fällen. Und sie können Menschen nicht zu einem neuen Verhalten helfen. Unsere eigene Schuld verdunkelt uns den Blick. Der Balken in unserem eigenen Auge verhindert, dass wir einen Durchblick bekommen, dass wir klar unterscheiden können. Und selbst wenn unsere Absicht noch so gut ist, anderen Menschen zu helfen, auch zu helfen, ihre Schuld zu überwinden, herauszukommen vielleicht aus dem, was sie kaputt macht. Dennoch müssen wir bei uns selber anfangen. Nur wenn wir den Balken aus unserem Auge nehmen lassen, nur wenn wir unsere eigene Schuld vor Gott bringen, nur wenn wir uns an der eigenen Nase packen, nur wenn wir selber ehrlich vor Gott werden, haben wir überhaupt eine Chance, anderen Menschen zu helfen. Was hindert uns? Unsere Kultur kann uns hindern, unsere Erziehung, das Wertesystem, das wir haben, das, was wir unter einem anständigen Leben verstehen, unsere eigene Lebensführung, unsere eigenen Erfahrungen, schlechte Erfahrungen vielleicht auch, machen uns blind für das, was wirklich vor uns ist. Ein Mensch, der wie wir in dem Boot sitzt, das nur alleine Jesus retten kann. Ein Mensch, der genau wie wir Rettung braucht. Vor einigen Jahren lernte ich eine Frau kennen, die aus einer ganz anderen Kultur kam, eine Christin, die immer Röcke trug und immer in der gleichen Stoffart zu den Röcken passend ein Kopftuch trug. Eine Christin, die eingewandert war oder ausgesiedelt war und wieder zurückkam nach Deutschland. Die sagte mir eines Tages, als wir zusammen unterwegs waren, ach, so schade, dass du kein Christ bist. Und ich sage, ja, ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber eigentlich glaube ich an Jesus und lebe mit Jesus und versuche auch mit Jesus mein Leben zu gestalten. Ich weiß jetzt nicht so genau, was du meinst. Ja, sagst du, du trägst kein Kopftuch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe das, dass in manchen Kulturen das dazugehört. Man zeigt halt durch das Kopftuch, dass man ein gläubiger Christ ist und man setzt sich ab von anderen. Ich verstehe das, aber in meiner Kultur und in meiner Zeit denke ich, dass ich das nicht machen brauche. Und dann schaut sie mich länger an und dann sagt sie, ach, weißt du was, ist egal. Im Himmel wirst du auch ein Kopftuch tragen. Der Splitter und der Balken. Was mache ich zum Maßstab für andere? Mein dritter Punkt, kürzer Punkt, gefährliche Heuchler. Das sind die ärgsten Feinde von Jesus, die gefährlichen Heuchler. Wenn ich mit dem Balken im eigenen Auge versuche, den Splitter im Auge meines Nächsten herauszuziehen, dann bin ich für ihn die größte Gefahr und keine Hilfe. Gefährliche Helfer, gefährliche Heuchler. Jesus hat sich in seinen Aussagen sehr, sehr scharf gegen Heuchler gewandt, gegen Menschen, die andere richten, die aber selber nicht bei sich selbst anfangen. Doppelte Moral, das stinkt zum Himmel. Je mehr ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich in diesem Boot sitze und Rettung brauche, desto mehr wird mein Herz weit für Menschen, die auch Rettung brauchen. Und wenn ich bei mir selber anfange und vielleicht sogar auch aufhöre, mich selber zu verurteilen und anzunehmen, dass Jesus mir vergibt, dann kann ich vielleicht auch besser beurteilen, was mit mir und mit anderen los ist. Denn auch darin sind wir, glaube ich, Selbstmeister, uns selber zu verurteilen, zu verdammen, uns selber das Leben schwer zu machen, unser eigenes Versagen uns selber immer wieder aufzutischen. Das muss gebrochen werden. Ich habe hier ein Streichholz mitgebracht, extra ein großes, damit ihr das sehen könnt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Wahrscheinlich. Dieses Streichholz soll jetzt mal für den Balken stehen. Ich wollte jetzt nicht so einen riesen Balken hier aufbauen. Wenn ich jetzt einen Balken im Auge habe, sagen wir mal, in beiden Augen müsste ich jetzt eigentlich einen haben, kann ich nicht richtig sehen. Und ich möchte euch heute Abend einladen zu einer symbolischen Handlung. Wir haben hier vorne Bretter aufgebaut, Balken, die man selber vielleicht noch so vor sich hat, und Streichhölzer, etwas kleiner als dieses. Urteile, die wir über andere Menschen sprechen oder gesprochen haben. Und wenn du weißt, das trifft auf mich zu, ich habe in meiner Familie, in meiner Freundschaft, in meiner Umgebung, in meiner WG, in meiner Schule Urteile über Menschen gesprochen. Ich habe sie eingesperrt oder ich habe sie verurteilt. Dann kannst du heute Abend einfach nach vorne kommen und das Streichholz zerbrechen. Denn das ist gefährlich, das ist Brandstiftung. Es bleibt ja nicht bei dem Urteilen, wir reden ja auch darüber. Wir setzen ja auch Gerüchte in die Welt, wir machen ja auch andere schlecht, wenn wir unser Urteil gefällt haben. Das ist Brandstiftung. Und das muss zerbrochen werden, damit wir und andere im Frieden und mit Freude weiterleben können. Deshalb ist dieses Gebot von Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, ein sehr seelsorgerliches Gebot zu unserem Besten. Keine Frau Saalfeld, nee, wie heißt sie, Salisch und kein Herr, wie heißt der Richter, Holt, in unserem Kopf, sondern die Freiheit der Kinder Gottes. Ich darf einfach naiv sein. Ich darf Kind sein. Ich darf sagen, ich weiß, was meine Geschwister ausfressen, aber das zu beurteilen, das steht eigentlich nur dem Vater zu, den Eltern. Ich muss das nicht bestrafen, ich muss mich da jetzt nicht einmischen. Das werden die schon rauskriegen, da werden die sich schon drum kümmern. Ich kann loslassen. Ich möchte uns heute Abend dazu einladen, loszulassen. Menschen loszulassen, über die wir unser Urteil gefällt haben. Ihnen und uns eine neue Chance zu geben. Gleich während der Anbetungszeit könnt ihr nach vorne kommen, natürlich wie immer mit allen Anliegen, die ihr mitgebracht habt, nicht nur mit diesem symbolischen, sondern auch mit Anliegen, die euch bewegen, für die wir als Mitarbeiter vielleicht mit euch beten können, aber auch um das Streichholz zu nehmen und zu sagen, ich denke jetzt an XY, ich weiß, dass ich diesen Menschen verurteilt habe und das möchte ich aufheben. Ich möchte ihn freilassen, mein Urteil vielleicht revidieren. Eine kleine Aktion, hoffentlich mit großer Wirkung. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir sind dir dankbar, dass du unser Boot, unser Lebensboot an das rettende Land bringst. Dass du uns aufnimmst bei dir. Dass wir bei dir ein neues Leben anfangen können, geborgen sein können. Hilf uns jetzt, Herr, erinnere uns an Menschen und Situationen, wo wir den Balken in unserem eigenen Auge haben und an anderen herumdoktern oder ihnen ein Urteil aufdrücken. Hilf uns, sie loszulassen und dir zu überlassen. Du bist unser Herr, du bist der Richter, du bist der gnädige Gott, der jeden Menschen liebt und jeden Menschen annimmt. Auch uns, auch mich. Amen.